Lobpreis. Lobpreis ist toll. Ich mache das mal runter. Es sollte keine Rückkopplung geben, oder? Weil ansonsten kann sie mich nicht sehen. Und spätestens nach dem Lobpreis ist man perfekt vorbereitet für die Predigt. Ich liebe das einfach. Schön. Geht's euch gut? Seid ihr da? Was für eine Frage. Manchmal sind die Fragen einfach klasse. Ich bin ja ab und zu beruflich unterwegs. Neulich steige ich in den Flieger, begegnen sich zwei, die nicht wussten, dass sie den gleichen Flieger nehmen. Wirklich so passiert, sagt die eine, fliegst du auch da und dahin? Okay, wie bin ich da reingeraten? Predigt, jetzt. Predigt, heute über ein Thema, über das wir schon mal gepredigt haben, die Älteren erinnern sich. Und zwar sagt Jesus ein paar ganz spannende Sachen. Er sagt beispielsweise, ich versichere euch, zu seinen Jüngern, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Werke tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Er sagt auch so als Schlusswort, mir ist gegeben alle Macht. Sag mal alle. Alle, ja. Wenn ich unten sitze, verabscheue ich das immer, diese gemeinsamen gymnastischen Übungen, ja. Aber es ist ganz anders, wenn man hier oben ist. Also, mir ist gegeben alle Macht im, wie viel lässt das für die anderen? Nichts. Null. Einfache Rechnung. 100% bedeutet alles. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin in die Welt, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Und die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Natürlich, weil er derjenige ist, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat und seine Jünger damit bevollmächtigt. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Sie werden in anderen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen, das war damals ein gängiges Problem. Man kam nach Hause, man griff nach dem Handtuch und hatte da noch eine Schlange mit drin. Heutzutage sind es eben andere Dinge, die problematisch sind. Wenn sie ein tödliches Gift trinken, hier ein Vorblick auf Fast Food, ist nur ein Scherz, okay, auf Sachen, die verdorben sind, auf ungesunde Dinge, dann wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Heilt die zerbrochenen Herzen, heilt die Kranken, verkündet den Gefallenen, dass es Hoffnung gibt. Und ich, sagt Jesus, bin mit euch bis ans Ende der Tage. Wir hatten dann festgestellt, dass wir frustriert sind, weil wir das zu wenig sehen. Ihr erinnert euch. Ups. Ja, genau. Und wir hatten begonnen, uns zu überlegen, woran könnte das denn liegen? Oder wie ist das Ganze zu verstehen? Wir sind dann zu einer Bibelstelle gekommen, wo Jesus die Jünger fragt, wofür halten die Menschen mich eigentlich? Und die Jünger sagten, manche für Johannes den Täufer, manche für Elia, manche für Jeremia, manche für einen anderen Propheten. Und ihr, fragt Jesus, wofür, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Nicht deine menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird sie nicht überwältigen. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Wir hatten damals uns mit dem Anfang dieser Verse beschäftigt und sind nicht ganz durchgekommen. Ist schon eine Weile her. Warum ist das eine Weile her? Nun, die Zeit verfliegt. Manchmal ist es aber auch gut, Dinge in einem wirken zu lassen und nach einiger Zeit wieder neu aufzugreifen. Ja? Das sind Gründe unter anderem, warum wir uns jetzt damit beschäftigen. Kurz weiter in der Wiederholung und alle, denen das zu schnell geht, ja, ich sehe es ein, ihr könnt die Predigt nachhören vom November, aber wenn ich die Predigt genauso langsam und ausführlich halte wie damals, kommen wir heute wieder nicht dazu, weiterzumachen und deswegen, ihr versteht. Du bist Petrus. Erstmal die Frage, ist Petrus als Person gemeint? Ja? Es gibt eine ganze große, nicht unauffällige Kongregation, die sagt, jawohl, Petrus ist gemeint. Und daraus ableitet, dass der Nachfolger im Geiste Petri heutzutage immer noch der oberste Stellvertreter ist und das Bestimmungsrecht hat. Ist Petrus gemeint? Spannende Frage. Können wir nicht einfach sagen, nö, weil das passt mir nicht, sondern wir müssen uns überlegen, könnte Petrus gemeint sein? Und wenn nicht, wo nehme ich das aus der Bibel her? Die Bibel ist immer ein solides Fundament. Alles andere kann verführt werden. Also einmal, es handelt sich um ein Wortspiel. Jesus sagt, du bist Petrus und auf Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus ist ein kleines Stückchen Felsen, so abgebrochenes Felsblöckchen, das man noch bequem werfen kann. Ja, so am Wasser. Hast du das wieder? Hat keiner geguckt. Ihr versteht, was ich meine. Petra ist der gewachsene Felsgrund, auf dem du eine Festung errichten kannst oder auf jeden Fall kannst du das nicht hochnehmen und einfach manipulieren. Jesus sagt also, du bist Petrus und auf Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Reicht das, um zu sagen, er meint nicht Petrus persönlich? Naja, wenig später, im nächsten Absatz sozusagen, sagt Jesus, ich werde in Jerusalem getötet werden. Und ich werde vieles erleiden, ich werde 3 Tage danach auferstehen. Petrus nimmt ihn zur Seite und versucht mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Sagt, niemals, Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Jesus wendet sich um und sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dies scheint mir ein deutlicher Hinweis, dass Petrus nicht persönlich gemeint war. Ich meine, im nächsten Vers sagt er, was völlig Blödsinniges und Jesus weist ihn zurecht und sagt, das kommt vom Teufel. Es gibt einen weiteren Hinweis, denn wenn wir weiter sprechen über dieses, wozu Jesus die Gemeinde beauftragt hat, dieses Binden und Lösen, das wird im 18. Kapitel nochmal erwähnt und zwar für alle Jünger. Da sagt er, zu den Jüngern, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden worden sein. Alles, was ihr auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst worden sein. Und es geht noch weiter. Also, es ist nicht Petrus. Es ist die Gemeinde. Es sind wir. Es sind die Jünger. Dann hatten wir uns überlegt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ja, was ist denn das nun? Und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht in die Frage, woraus besteht eigentlich die Gesellschaft, die ganze Gesellschaft, alles, was so um uns rum ist. Wir hatten gesagt, da kommt drin vor Politik, die Regierung, Sport, Bildung und Erziehung, die Rechtsprechung, die Familie, Kunst und Kultur, Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Religion, das geistliche Leben, das alles ist so die Gesellschaft, die uns umgibt. Okay? Ja, könnt ihr soweit folgen? Seid ihr noch da? Braucht ihr Käsehäppchen? Kann einer Kaffee bringen? Das ist die Gesamtgesellschaft. Und dann hatten wir uns gefragt, was meint Jesus, wenn er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen? Und traditionell denken wir, wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, es geht um Religion und um geistliches Leben. denn vielleicht auch noch ein bisschen um Familie, Bildung und Erziehung. Das ist das Gute, Schöne, das Jesus sagt, das baue ich. Und alles andere ist eben Welt, gehört so mit dazu. Gab es dazu bei der Schöpfung. Hat sich dann entwickelt mit den Menschen. Irgendwie sowas. Könnt ihr folgen? Wenn wir uns tatsächlich damit auseinandersetzen, was sagt Jesus hier, müssen wir uns dieses Wort Gemeinde anschauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das Tolle ist, wenn man in der Bibel liest, 90%, 95% sind kristallklar. Da brauchst du nicht studieren, du brauchst kein Griechisch oder Hebräisch, sondern das ist ganz klar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Punkt. Heißt das Gleiche im griechischen Urtext, ist total einfach zu verstehen. Punkt. Aber bei manchen Sachen muss man mal nachschauen, was steht da eigentlich? Um rauszufinden, ob das, was man darunter versteht, tatsächlich gemeint war. Und das ist der Fall bei diesem Ich werde meine Gemeinde bauen. Da steht das Griechische, im Lateinischen genauso, nur mit 2 K und 2 C einmal, Wort Ekklesia. Ja, jeder weiß doch, Ekklesia ist das, was wir hier machen. Ja. Zusammen rumsitzen am Sonntagmorgen, Lobpreis machen, Bibel lesen, Hauskreise vielleicht auch noch, das ist Ekklesia. Das ist das, was in unseren Köpfen ist. Ja. Die Frage ist aber, was war damals Ekklesia? Was hatte Jesus vor Augen, als er gesagt hat, ich werde meine Ekklesia bauen? Hätte er das hier vor Augen gehabt, hätte er gesagt, ich werde meine Synagoge bauen. Ein Platz, an dem die Juden zusammenkamen, an dem sie im Wort Gottes unterwiesen wurden, in dem sie Jahwe gelobt haben. Hätte er gesagt, ich werde meinen Tempel bauen, hätten die auch sofort ein Bild vor Augen gehabt, den Tempel in Jerusalem. Eine Zentralstelle und alle kommen 1, 2, 3 Mal im Jahr dorthin. Aber er hat diese Worte nicht verwendet. Er hat gesagt, ich werde meine Ekklesia bauen. Also, was war zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gesagt hat, Ekklesia? 500 Jahre vor Christus begannen die Griechen mit einer halbdemokratischen Verwaltungsform. In jeder Stadt kamen die Bürger zusammen zu einer Gemeindeversammlung und sie haben bestimmt über Religion, über geistliches Leben, über das politische Leben, über die Rechtsprechung, über die Wirtschaft, über Allianzen mit anderen Städten. Über all das, was auf diesem Ding ist. Und sie nannten es Ekklesia. Das heißt, schon 500 Jahre, bevor Jesus diesen Satz gesprochen hat, war Ekklesia das gesamte Weltsystem. Die Römer haben das übernommen. Die Römer haben das gleiche System übernommen, wenn Menschen zusammengekommen sind, römische, mündige Bürger, zur damaligen Zeit aufgrund von verschiedenen Verwirrungen alle männlichen Geschlechts, aber das war so. Aber alle, die rechtsfähig waren, wenn die zusammenkamen, dann nannte sich das Ekklesia. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich werde meine Ekklesia bauen, dann sagt er etwas, was seine Jünger erstmal total verstört und verwirrt hat. Wie so oft. Er sagt, ich werde etwas Neues bauen, ich werde ein neues Weltsystem bauen. Es geht um Familie, es geht um Wirtschaft, es geht um Religion, es geht um die Justiz, es geht um Kunst und Kultur, es geht um alles. Ich mache alles neu. Also, wenn Jesus sagt Ekklesia, dann meint er alles komplett. Der nächste Satz, ihr erinnert euch noch so ein bisschen dran, ich bin immer noch in der Wiederholung, aber ich gebe mir Mühe, auch noch zu was Neuem zu kommen. Der nächste Satz ist, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Da hat mir ein großes Fragezeichen gemacht und haben gesagt, dieses Wort heißt eigentlich nicht. Die Pforten der Hölle werden, dieser Ekklesia, werden sie nicht überwinden. Das ist ein passives Bild, das ist ein schwächliches Bild. Das ist so ein, ihr Lieben, ich werde euch erlösen. ich gehe in den Himmel, um einen Platz vorzubereiten. Haltet durch bis zum Schluss. Ich komme und hole euch. Ja, das ist so ein bisschen das, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ich weiß, die Gemeinde ist so stark und so kraftvoll, und aber wir halten durch. Kennt ihr das? Manchmal habt ihr das, manchmal haben wir das. Dieses Gefühl, oh, draußen und alles so kräftig und so, und ich habe Angst. Jesus sagt was anderes. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten. Egal, wie das bestehende Weltsystem sich verteidigt. Die Ekklesia, die ich bauen werde, sagt Jesus, wird das Ganze überwinden und übernehmen. Punkt. Und jetzt zu der Frage, warum sehen wir das nicht? Machen wir mal weiter damit, was Jesus gesagt hat. Er sagt, was du auf Erden bindest oder löst, das soll bereits im Himmel gebunden oder gelöst worden sein. Worum geht's hier? Kreative Vorschläge, innerlich, bitte innerlich, nicht, dass irgendjemand sich meldet und sagt, ich weiß. Und dann hinterher, oh, falsch. Und ja. Manche denken über den Vers überhaupt nicht nach, lesen lieber weiter, kann ich auch sehen. Manche denken, es geht hier um Dämonen. Jesus sagt, wenn irgendwo dämonische Trutzbogen sind, dann gebe ich dir die Macht, auf die loszugehen und außen rum zu laufen 7-mal. Solltest du eine Posaune haben, führe sie mit dir, zum Schluss wird posaunt und dann bricht das alles zusammen. Ja, wie, warum? Gerade eben geht es noch um das Weltsystem und plötzlich soll es um Dämonen gehen und im nächsten Satz geht es dann, also ich habe Zweifel. Ich habe aber auch Zweifel aufgrund des Wortes selber. Die Worte, die hier stehen für binden und lösen, werden niemals in Verbindung mit bösen Geistern verwendet im Neuen Testament. Das eine Wort heißt Deo, kennt ihr aus dem Deodorant, das soll einen gewissen Geruch binden. Das andere heißt Lyo, kennt jemand lyophilisierten Kaffee, gefriergetrockneten Kaffee, der sich auflöst. Lyo ist für lösen. Das sind die zwei Worte, die verwendet werden. Wenn man mit Dämonen die Stellen liest, dann wäre es eher ein Wort, das heißt Ekballo, das heißt austreiben. Oder Epitimao, das heißt bedrohen, anfahren. Das ist das, was Jesus mit Dämonen macht, aber er bindet sie nicht. Und lösen macht mit Dämonen schon überhaupt keinen Sinn. Was soll denn das? Oh, da ist ein Dämon, der hat noch nicht genug zu tun. Ich löse ihn mal, damit er mehr machen kann. Nein. Worum geht es hier? Jesus sagt, ich werde meine Ekklesia bauen, ein komplett neues Weltsystem. Es wird die Welt überwinden und Folgendes vertraue ich dir an. Du sollst binden und lösen. Diese zwei Worte würde ein jüdischer Pharisäer verwenden, um zu beschreiben, was gut und richtig und was schlecht und nichtig ist. Was rein ist und was unrein ist. Was gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll. Jetzt falle ich um. Das ist ja extrem spannend. Jesus sagt hier, ich werde meine Gemeinde bauen, ich werde mit euch sein. Und folgendes Grundkonzept, Petrus, ihr Jünger, ihr könnt bestimmen, wo es lang geht. Machen wir mal einen Ausflug. Wie viel von dem, was die Gemeinden machen, steht in der Bibel? Wie viel ist vorgegeben in der Bibel? Steht da drin, trefft euch. Steht da drin, lest so und so viel in der Bibel. Steht da drin, nein, da stehen ein paar Sachen drin, die streng verboten sind. Sex, außerhalb der Ehe, also Unzucht. Fällt einem nicht viel ein, was streng verboten ist. Und dann kommt ein großer Bereich, in dem Gott sagt, die Gemeinde kann machen, was die Gemeinde machen möchte, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das hier ist die Autorisierung, festzulegen, wie es aussieht, dass wir diese Ekklesia bauen. Das ist jetzt spannend und herausfordernd, oder? Das ist blöd. Wenn das hier ein Buch wäre, ein Handbuch wäre, das mir sagen würde, morgens um 6, stille Zeit, 30 Minuten Minimum, 60 Minuten sollten es sein. Im Anschluss daran noch ein bisschen Lobpreis rein, während ich zur Arbeit fahre, wäre viel einfacher. Steht aber nicht da. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ein Grundprinzip ist, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde definieren, was, wo und wie. Darüber müssen wir dann noch mal eine Zeit lang nachdenken. Da gibt es doch dauernd Schwierigkeiten und Spannungen. Da sagt doch der eine links und der andere rechts. Sagt der eine blau, der andere rosa. Sagt der eine, ab jetzt machen wir nur noch Lobpreis. Und der nächste, das Wort. Wir müssen im Wort gegründet sein. Ein Lied am Anfang ist auch genug. Wie vermeiden wir sowas? Nun, offensichtlich durch die Rolle des Heiligen Geistes. Denn Jesus sagt, ich werde nach oben gehen und dadurch, dass ich oben bin, schicke ich euch den Tröster, den Beistand, den Lehrer, der dafür sorgen wird, dass ihr alles habt. Auf die Rolle des Heiligen Geistes werden wir zu gesonderter Zeit eingehen, aber es gibt in der Kirchengeschichte ganze Phasen, so die ersten 400 Jahre, in denen das perfekt funktioniert hat. Die Gemeinde war in einem griechisch geprägten Umfeld mit vielen Handwerken. Sie hat bestimmte Dinge getan, sie hat die Leute erreicht. Sie hat das Reich Gottes gebaut. In Irland, da waren Mönche, die ohne irgendwelche Spannungen oder Diskussionen, wer hat denn hier, müssten wir nicht einen Bischof und einen Erzbischof und einen Supererzbischof und einen haben, die haben die Reich Gottes gebaut und die Hälfte Europas missioniert. Es scheint zu funktionieren, irgendwie, und wir müssen dem nachspüren, wie es funktioniert. Wir werden auf diese Rolle des Geistes Gottes in einer anderen Predigt eingehen. Jesus sagt, was du auf Erden bindest, also für das machen wir nicht, das ist unrein, das soll bereits im Himmel gebunden worden sein. Da stelle ich mich dahinter, bereits bevor das geschehen ist. Wo du sagst, das ist gut und richtig, das machen wir, da stellt sich der Himmel auch dahinter. Und eigentlich ist das das Einzige, was Sinn macht, oder? Wenn wir uns anschauen, wie viele verschiedene Kulturen es gibt, wie viele Umgebungen, wie viele Individuen, wie viele Persönlichkeiten, das Einzige ist doch, dass wir uns abholen können vom Heiligen Geist. Was machen wir jetzt hier? Wie machen wir das? Wie bringen wir deine Liebe in die Welt? Wie können wir der Welt zeigen, dass du Christus bist? Diejenigen, die sagen, naja, aber in der Apostelgeschichte, sie blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet und in der Gemeinschaft. Ja, das ist ein Grundmodell. Es steht nirgends drin, macht es genauso wie in der Apostelgeschichte. Es gibt Leute, die sagen, ich sehe das Problem, woher soll ich wissen, was wir tun sollen, nämlich die Apostelgeschichte als Muster. Ja, es steht wirklich wenig drin, wie das Leben des Christen zu gestalten ist, wenn ihr mal nachschaut. Also, das ist ein spannender und herausfordernder Vers und ich fürchte ein wenig, ich werde euch mit etwas mehr Fragen in die Woche schicken, wie mit Lösungen, aber es ist manchmal ganz gut. In der Stelle, in der Jesus das dann auf alle anwendet, Matthäus 18, da sagt er, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Dann sagt er noch was. Noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch ist, dann wird es von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Auch da ist wieder, wenn zwei eins werden, das sagt nicht formal, pass auf, wir sprechen jetzt darüber und dann machen wir, sondern das ist eine tiefe Übereinstimmung zwischen den beiden. Aber auch in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Denn in seinem Namen zu bitten, du kannst nicht in seinem Namen bitten, ich bitte, dass meine Oma tot umfällt. Das widerspricht dem Geist Gottes, dem Herzen Jesu und dem Wort Gottes so stark, das hat nichts damit zu tun, im Namen Jesu zu bitten. Also das ordnet das so ein bisschen ein. Aber das Spannende ist hier, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Kennt ihr noch diese Lieder? Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Ja, so ein Kind, darum geht's nicht. Das hier ist eine juristische Aussage. Wenn zwei römische Bürger irgendwo im Römischen Reich oder auch außerhalb des Römischen Reichs zusammengekommen sind, dann war die komplette Staatsmacht Rom hinter ihnen und da. Das war ein juristischer Begriff. Jesus sagt nicht, ja, wenn du dann zu deiner Frau nach Hause kommst und die ist allein gewesen den Tag über, ja, war Jesus leider nicht da. Aber sobald du da bist, wird alles wieder gut. Na, schon wieder da. Quatsch. Nee, das ist ein juristischer Begriff. Ein Beispiel. Ich war vor einiger Zeit in Lyon. Lyon, Frankreich. Das ist ein spannender Ort. Ne? Da fließen Rhône und Saône zusammen. Und im Französischen ist das eine weiblich, das andere männlich, der eine Fluss. Und die Rhône, glaube ich, ist es, der Rhône. Ist breit, kräftig, machtvoll, fließt vor sich hin. Und dieser Rhône ist so ein verschlängeltes, verschnörkeltes, hopsa, tralala Ding, weiblicher Titel und fließt dann in. Also ist ein ganz lustiger Ort. Aber noch spannender war, wir haben das römische Kastell da besichtigt und festgestellt, wie das gegründet wurde. Das wurde gegründet außerhalb des Römischen Reiches, weil ein paar Römer, römische Bürger, sich zusammengefunden hatten. Die waren woanders vertrieben worden und die haben da gesiedelt, an diesem schönen Zusammenfluss. Mitten eben, da wurde schon damals Wein angebaut. Das hat die römische Staatsmacht mitbekommen und hat gesagt, hoppsa, jetzt ist dort Rom. Und hat eine Centurio, also 100 und dann später mehr, dorthin abgeordert zum Schutz. Und gesagt, okay, wenn da zwei oder mehr römische Bürger zusammenkommen, dann ist dies Rom. Wir müssen sie schützen, in der Nähe leben Barbaren. Ende. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke, wenn Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, hier sind wir mehr als zwei. Gott ist mitten unter uns. Wenn du in deiner Arbeit bist und ein anderer Christ ist da und ihr tut euch zusammen und ihr betet dafür, dann ist das Reich Gottes. Dann beginnt Ekklesia, so wie wir es definiert haben, sich dort auszubreiten. Wenn ihr zu mehreren in der Turngruppe seid, in der Tanzsportgruppe, beim Boccia, beim Badminton, beim Fußball, im Autorenclub von Menschen, die Novellen schreiben, in der Küche, was auch immer, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann ist das Ekklesia, Reich Gottes, und wird beginnen, sich auszubreiten. Schön. Also das wären mal so die Grundlagen. Ekklesia ist eigentlich das alles. Und jetzt sprechen wir darüber, warum klappt es nicht? Ja, ich meine, ist ja schön und toll, hier so eine tolle Dings, und dann geht ihr raus und ihr seid begeistert, hoffentlich, und dann kommt der Montag und dann kommt der Erste und puff, puff. Und der Zweite, und warum sehen wir das nicht? Also da steht so ein kleines Männchen vor einer großen Mauer. Der erste Block heißt Unwissenheit und Unkenntnis. Wenn du das nicht weißt, tust du dich schwer, das zu leben und darzustellen in der Welt. Okay? Was hilft dagegen? Sich damit auseinandersetzen. Sich damit auseinandersetzen, das Durchdenken, mit dem Geist Gottes zusammen durchbeten und dann mal schauen. Das Zweite ist falsche Theologie. Das ist eben diese Theologie, die im 4. Jahrhundert in die Gemeinde gekommen ist mit dem, ja, schau doch mal und die böse Welt und wir sind in der Welt, wir sind aber nicht von der Welt. Also am besten bringen wir uns in einem kleinen geschützten Rahmen in Sicherheit, lassen ab und zu die Zugbrücke runter, gehen schnell raus, evangelisieren, aber bevor die bösen Menschen uns anstecken, gehen wir ganz schnell wieder zurück in unsere Burg. Das ist, wie manche Gemeinde bauen und Gemeinde verstehen, falsche Theologie. Aus dem Weg räumen, sich damit auseinandersetzen. Was hat Jesus gesagt? Das nächste Thema ist Kontrolle
und Herzenseinstellung. Wenn wir Gemeinde nach Verstandesprinzipien und beschränkt auf diesen kleinen Rahmen bauen, dann haben wir Kontrolle. Wenn wir sagen, wo auch immer wir hingehen, ist Reich Gottes, dann gehen wir Risiken ein. Wenn wir sagen, ich weiß ganz genau, wo es hingeht, ich habe es gelesen, ich habe es studiert, verstehst du? Ich habe daraus mein Handbuch gemacht und ich weiß ganz genau, wie es funktioniert, dann habe ich die Kontrolle. Wenn ich sage, ich weiß es nicht. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in der Bibel lese seit 50 Jahren in der Bibel, immer wieder stehen neue Sachen drin. Gott kommt nachts und schreibt neue Dinge rein. Ich empfinde das ganz persönlich als Herausforderung bis Zumutung, eher Herausforderung. Ich bin immer wieder überrascht und fasziniert. Ich habe mir neulich überlegt, wenn Gott tatsächlich ein Handbuch hätte haben wollen, dann hätte er eins geschrieben, richtig? Aber er hat mich mit dieser Sammlung von Liebesgeschichten, von Gedichten, von Historischem, von Berichten über Unzucht und keine Ahnung was, und manchmal kommt auch Gott drin vor, allein gelassen, gesagt, das hier ist mein Ding, mit dem du mich kennenlernen kannst. Das ist herausfordernd. Und ich muss mich damit auseinandersetzen und mit dem Geist Gottes, und ich habe keine Kontrolle. Bei diesen angesprochenen Menschen in Irland, die saßen zusammen und haben gesagt, wir spüren, dass Gott Völker erreichen möchte durch uns. Da haben sie gebetet, da haben sie es alle gespürt. Wie machen wir das? Und dann kam so einer mit einer Idee, eigentlich waren es mehrere, und haben gesagt, wir setzen uns in ein Boot und lassen uns vom Wind treiben dahin, wo Gott uns hinhaben will. Da haben ein paar gesagt, hä? Ich bleib hier. Dann haben sie weiter darüber gebetet. Dann hatten sie plötzlich Frieden drüber, wer da alles mitgeht, und haben das gemacht. Dann haben sie noch gebetet für einen perfekten Wind und den richtigen Tag. Und als der Tag gekommen war, sind sie losgefahren und an der Küste Frankreichs gelandet. Sie sind Flüsse hochgefahren, bis sie das Gefühl hatten, wir wollen, hier sind wir richtig. Sie sind zum Landesfürsten gegangen und haben gesagt, dies und jenes, wir bieten dir an, weise uns das sumpfigste, dreckigste, mieseste Stück Land zu, das du hast. Es darf auch gerne Malaria oder sonst irgendwie verseucht sein. Wir werden es trockenlegen, wir werden es urbar machen, wir werden dort Pflanzungen anlegen, Getreide anbauen, ein Kloster gründen. Wir werden das Hospital sein für deine Leute, die in deinem Bereich leben, für die du verantwortlich bist. Wir werden die Schule sein. Und ich wüsste jetzt auswendig keinen Fürsten, der gesagt hätte, nee, mach das woanders, ich liebe meinen Sumpf. Das war die Strategie der Ekklesia, damals Frankreich aufzurollen und weiter aufzurollen. Wenn man das nachguckt, wo die Klöster und die Mission herkommt und wie sie weitergegangen ist, ist eins nach dem anderen. Etliche von den Klöstern, die wir heute noch sehen, sind genauso gegründet worden. Ja, wo ist es mies und schlecht und was kann ich dafür tun? Das war die Strategie der Ekklesia damals. Also, keine Kontrolle, die Herzenseinstellung. Ich zitiere John Knox, Herr, gib mir Schottland, er war Schotte, oder nimm mich heim. Und er hat es ernst gemeint. Er hat gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Entweder gibst du mir dieses Land, entweder reißt du diese ganzen Menschen, die in der Hölle brennen, heraus und lässt mich ihnen deine gute Botschaft und Heilung bringen, oder du nimmst mich nach Hause. Und Gott hat offensichtlich gesagt, den hier, jetzt. Also gab es in Schottland Erweckung. Selbst risikoscheu, das hatten wir in den vorherigen Sachen bereits drin, wer sich selbst bewahren will, wer sein Leben bewahren will, der wird es verlieren. Mangelnde Beziehung zu Gott. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Wenn du nicht dazu in der Lage bist, dann arbeite daran. Wenn du die falsche Theologie hast, dass nur ausgewählte Menschen die Stimme Gottes hören, dann arbeite daran. Meine Schafe hören meine Stimme. Du wachst morgens auf und plötzlich fällt dir jemand ein, diese Tante, mit der du seit 2 Jahren nicht mehr gesprochen hast, nicht weil was kaputt ist, sondern wir sind einfach so beschäftigt und dann fällt sie dir vormittags wieder ein und dann greifst du einfach zum Telefon und sagst, ja, dann rufe ich sie doch mal an. Und sie sagt, Mensch, es ist so gut, dass du anrufst und plötzlich bist du das Wirken Gottes in ihrem Leben, weil du die Stimme Gottes gehört hast. Und die Stimme Gottes klingt wie deine eigenen Gedanken, aber doch ein bisschen anders. Also, diese Beziehung zu Gott ist eine Sache. Und dann allein sein. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, versuch's nicht allein. Versuch's nicht allein. Versuch's nicht allein. Alleine funktioniert, wenn du in Haft in Korea sitzt, in Nordkorea in der Einzelzelle. Da habe ich gehört, dass Menschen ihre Beziehung zu Gott sehr gut bewahrt haben und geistig und geistlich gesund geblieben sind. Ansonsten, wann auch immer Leute sich komplett ausgestellt haben und gesagt haben, mein Herr und ich, wir sind zwei. Das hat nicht funktioniert. Also Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist was bei uns unterbelichtet ist. Und wenn wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen, dann wird diese Ekklesia wahr. Noch ein paar weitere Hinweise dazu. Wo du bist, ist Reich Gottes. Wo du bist, ist Reich Gottes. Wenn du rausgehst, hinterlässt du in der Dunkelheit goldene Fußspuren. Wenn du zurückguckst, siehst du, dass die größer werden und wachsen und leuchten. Scheue nicht das Risiko. Geh dieses Abenteuer mit Gott zusammen zu leben, wo auch immer ein. Letztendlich bist du dafür gemacht und alles andere ist langweilig, ehrlich. Sei abhängig vom Heiligen Geist und seinen Anregungen. Ich hatte davon schon einiges erwähnt, wir werden auch nochmal darüber sprechen. Und sei zwei oder drei. Macht das soweit Sinn? Ihr habt euch gut gehalten, ihr seid alle noch wach, deswegen gibt es eine Zugabe. Diese Aufteilung in Familie, Religion, Bildung, Erziehung, geistliches Leben, das ist Gemeinde und alles andere ist böse Welt. Die hat dazu geführt, dass wir in unserem Herzen und in unserem Denken eine Aufteilung haben in Bibellesen, Fasten, gute Werke, Lobpreis, Gottesdienst ist geistig und gut. Alles andere ist neutral, muss vielleicht sein. Oder sogar schlecht. Habt ihr das so ein bisschen vermittelt gekriegt? Wenn nicht, dann ist toll, aber ich bin katholisch aufgewachsen und da war das genau das, ja. Leider, leider sind die meisten so, dass sie nicht diese Trennung. Alles andere ist potenziell schlecht. Und wenn wir dann aber mal in die Bibel reinschauen, dann finden wir solche Aussagen wie, gebt euch mit Leib und Leben Gott hin. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Du hast vorher den Vers schon zitiert, Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit allem, was ihr in eurem ganzen Leben tut, Gott zur Verfügung stellt, ihr euch ihm sozusagen als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Denn das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, lernt in neuer Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und damit ihr beurteilen könnt, ob etwas in eurem Leben Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Also, da geht's um das gesamte Leben. Die Frage nach dem höchsten Gebot. Jesus sagt, du sollst am Sabbat in die Synagoge gehen, Lieder singen, eine Predigt hören und dann nach Hause gehen. Nein, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Das zweite ist genauso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und an die Korinther schreibt Paulus, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird, tut alles zu Gottes Ehre. Also diese Auftrennung, die lässt sich eigentlich so nicht halten. Ich habe neulich von einem Theologen des 21. Jahrhunderts eine gute Definition gelesen. der sagt, wenn die Herrlichkeit Gottes dadurch auf die Welt kommt, dann ist es heilig. Und wenn es du bist, der du abends deinen Kindern eine Geschichte vorliest zum Einschlafen, dann ist es heilig. Wenn du kochst und dabei Dankbarkeit empfindest, kochen kann Anbetung sein, für all das, was Gott geschaffen hat, dann ist es heilig. Wenn du Lobpreis machst und Gott ehrst, dann ist es heilig. Und umgekehrt, was du nicht tust, aus dieser Herzenshaltung und Einstellung heraus, ist profan. Wenn du einfach Nahrung in dich reinstopfst und schon gedanklich ganz woanders bist, profan. Wenn du deine Kinder ins Bett fallen lässt, dann ist es profan. Wenn du dich hier vorne hinstellst und predigst, um gut dazustehen und dir selbst Ehre zu geben, dann ist das profan und nicht heilig. Macht das Sinn, so eine Unterscheidung? Plötzlich können auch geistliche oder geistlich aussehende Tätigkeiten profan sein, wenn sie nicht dazu da sind, Gottes Ehre zu bauen. Vater, ich bin persönlich fasziniert, Jesus, von dem, was du hier gesagt hast, was du definiert hast, was du in die Welt gesetzt hast, in unser Leben und gesagt hast, geht hin und tut es. Und ich verstehe so wenig davon, wie ich das tatsächlich umsetze. Aber ich weiß, dass diese Welt danach schreit, dich zu sehen, dich zu erleben. Zerbrochene Herzen geheilt zu werden. Menschen, die spüren, dass dort Leere ist, erfüllt zu werden von deiner Liebe und deiner Gegenwart. Und Menschen, die spüren, dass ihre Ewigkeit Finsternis und Verlorenheit ist, dass sie die ewige Hoffnung, das Licht und deine Liebe brauchen. Ich stehe davor und bin ein Stück weit ratlos. Ein kleines Stückchen zusätzlicher Erkenntnis, aber was und wie tue ich damit? Und ich bete dafür, dass du kommst mit Licht und mit Kraft und mit Umsetzung und mit Weisheit. Dass du für jeden kleinen nächsten Schritt Weisheit gibst, wie das umzusetzen ist. Und ich bete dafür, dass du uns alle mit reinnimmst, wenn wir wollen, in diese Erkenntnis und in dieses auf dich zugehen und Ekklesia in dieser Welt zu bauen, in Kraft, alle Tage, bis du wiederkommst. Amen.